Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Berliner Comiczeichner Flix, der hat schon ein Spirou-Album zeichnen dürfen, also bei einer der ganz großen Erfolgsgeschichten im Comic mitmachen können, den Abenteuern von Spirou und Fantasio. Flix hat aber auch schon eigene Faust- und Don Quixote-Versionen in den Comic geholt. Er zeichnet die Glückskind-Comic-Serie in der FAZ und jetzt hat er wieder eine Geschichte mit einer legendären Comicfigur machen können. Wir haben schon gehört vorhin, was für Laute diese Figur von sich gibt.
Huber, Huber!
Genau diese. Also es ist das Masopilami, das wissen alle, die schon mal ein Masopilami-Album gelesen haben, angeschaut haben. Seit wann kennen Sie denn schon dieses legendäre Comic-Fabeltier?
Sehr, sehr lange schon. Also ich habe als Kind in der Stadtbibliothek Darmstadt damals schon die ersten Bände davon entdeckt und war sofort schockverliebt in dieses gelbe Wunderwesen. Was mich seitdem immer wieder begleitet hat. Mal mehr, mal weniger, aber gerade eben auch in den letzten Jahren wieder mehr.
Warum ist es ein Wunderwesen?
Na, im Grunde ist dieses Tier so eine Leerstelle in der Evolution. Das sollte es geben, aber irgendwie gibt's das nicht. Es ist ein Wunderwesen, weil man auch sagen könnte, es ist eine Art Superheld in tierischem Erscheinungsbild. Es ist stark, es ist schlau. Es kann sehr gut, es hat einen guten Kompass, einen guten inneren Kompass, ein gutes Herz und richtet gleichzeitig unfassbar viel Chaos an, egal wo es hinkommt.
Und das ist interessant für einen Geschichtenerzähler wie Sie, das Chaos anrichten.
Immer, immer, immer. Also als Erzähler einerseits, aber auch als Zeichner, weil Chaos ist immer interessanter zu zeichnen als Ordnung.
Jetzt heißt Ihr Masopilami-Album das Humboldt-Tier nach Alexander von Humboldt, dem großen Naturforscher. Also Sie lassen eben diesen Humboldt, das Masopilami, entdecken im Dschungel in Südamerika und das Masopilami auch nach Berlin bringen. Was hat Sie denn darauf gebracht, jetzt dieses Comic-Fabelwesen und den echten Naturforscher zusammenzubringen?
Also grundsätzlich ist das Masopilami immer dann am spannendsten, wenn es nicht mehr im Urwald ist. Man muss es irgendwie aus diesem Urwald rausbringen, in eine Stadt oder in einen anderen Ort und dann kann das Chaos eben losgehen. Und ein Freund von mir hat lange Jahre im Naturkundemuseum in Berlin gearbeitet als wissenschaftlicher Zeichner. Und der erzählte mir, weil er viel da im Depot unterwegs war, und sagte, du glaubst es gar nicht, aber es gibt noch so unfassbar viele Sachen von Forschern, die mitgebracht wurden, die bis heute nicht geöffnet und noch nicht kartografiert sind. Da sage ich, das kann doch nicht sein. Doch, sagt er, da sind sogar Sachen von Humboldt dabei. Und dann war dieses Bild in meinem Kopf, dass da in diesem Museumsdepot eine Kiste steht, in der Sachen sind, die Humboldt mitgebracht hat, die wir noch nicht kennen. Und da Humboldt ja in Südamerika war, auf seiner großen Reise 1801, 1802, in Palumbien, diesem Fantasieland zwischen Kolumbien und Paraguay.
Also da dachte ich, Sie
da
ihn hin.
Hat er vielleicht ein Masopilami gefunden und, so wie er halt war, eingepackt und nach Berlin verschifft, sodass das heute vielleicht noch im Museum lagert.
In einer dieser ungeöffneten Kisten, erstmal jedenfalls, bis Sie da eingreifen. Jetzt fand ich sehr interessant, dass Sie sofort auf der ersten Seite eben da einsteigen, Humboldt, Südamerika, ist unterwegs, 1801, aber gleich mal kritisch auf ihn gucken, denn er findet da eine menschliche Mumie in so einer Berghöhle. Und er will die mitnehmen. Sein Begleiter Aimé Bonpland sagt dazu, wir können doch die Mumie hier nicht mitnehmen. Das war mal ein Mensch. Das ist Grabräuberei, wenn wir das machen. Aber Humboldt sagt jetzt mal nicht moralisch werden hier. Ja. Und außerdem sagt er, und das Ding kriegt bei uns einen Platz im Museum. Was gibt es denn Besseres? Und da ist man natürlich sofort bei der aktuellen Auseinandersetzung um koloniale Aneignung, um Raubkunst. Warum haben Sie das gleich an den Anfang gesetzt?
Das war die Stelle, wo es passte, wo man gut damit einsteigen kann. Und wenn man sich mit Humboldt beschäftigt oder überhaupt mit Forschern aus dieser Zeit, dann kann man aus heutiger Perspektive bei aller Bewunderung für ihre Taten und auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sie mitgebracht haben und die auch ja, unzweifelhaft im Raum stehen, aber darf man da heute kritischer drauf sehen, was sie dort einfach wie in einem Selbstbedienungsladen genommen haben und aus ihre, ich sag mal, europäische Selbstherrlichkeit da ausgelebt haben, indem sie es mitnehmen und sagen, wo ist der beste Ort? Ja, bei uns. Also so nicht mehr die Diskussion, ob es in Museum kommt, also so und wo, sondern nein, nein, das gehört uns. Wer es findet, darf es behalten. Und das sieht man heute zum Glück ein bisschen anders.
Da merkt man auch gleich, wie viele Ebenen Sie reingepackt haben in diese Geschichte. Und Humboldt kann dann durch einen Glücksfall, das Tier hat ja Superkräfte, aber er hat da Glück und kann das betäubte Masupilami einfangen, ist dann aber ganz enttäuscht, weil er das Wunderwesen für einen Affen hält, also was ganz Gewöhnliches aus seiner Sicht. Also steckt er das Masupilami in eine Kiste, lässt die nach Berlin schicken und bei ihm wird diese Kiste erst 130 Jahre später wieder geöffnet, also 1931. Warum haben Sie sich gerade für 1931 entschieden?
Na, ich habe eine Zeit gesucht, die spannend ist und wo Berlin als Metapher für den Dschungel auch stehen kann. Also auch da ist eine Zeit, wo viel im Umbruch war. Also die goldenen 20er sind vorbei. Das strahlende Zeitalter ist rum und es fängt an, so ein bisschen duster zu werden. Die Menschen sind nicht mehr ganz so freundlich zueinander. Auf einmal bekommt man Angst vor Fremden. Auf einmal möchte man Nationalstaatsgedanken irgendwie höher halten als zuvor. Die NSDAP erzielt erste Wahlerfolge und ich fand das spannend, weil das so eine Umbruchzeit ist, die man, wenn man möchte, ohne da zu viele Parallelen sehen zu wollen, aber auch mit heute vergleichen kann. Mhm. Wir haben auch, leben auch in einer Zeit, wo sich viel verändert, wo Menschen damit umgehen müssen, dass die Zukunft ungewisser scheint als eben noch vor einigen Jahren. Und da in so Momenten dran zu erinnern, dass was Fremdes, was von außen kommt, wie eben zum Beispiel ein Masupilami, das mit einem sehr humanistischen Blick durch die Welt geht und gleichzeitig auch mit einer Kraft, das durchzusetzen, so eine Figur daran zu erinnern, dass wir das nicht vergessen sollten. Also das ist, was wir eigentlich in solchen sorgenvollen Zeiten brauchen, Hoffnung.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie den Naturforscher Alexander von Humboldt das Masupilami entdecken lassen in Südamerika, nach Berlin bringen lassen. Nach 130 Jahren wird das dann erweckt aus einem langen Schlaf 1931. Und zwar wird es erweckt von einem Wesen, das könnte man sagen ähnlich wild ist wie das Masupilami, oder? Die junge Berlinerin Mimi?
Ja, kann man sagen. Also das ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön, ein meinungsstarkes Kind.
Ja. Und können Sie das ein bisschen vorstellen? Was ist das für ein Kind?
Mimi ist ein ungefähr 7 bis 8 Jahre altes Mädchen. Sie kommt aus einer, ich sag mal, Kleinstfamilie. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter zusammen. Es wird angedeutet, dass die beiden nicht aus dem Viertel kommen, sondern dahin gekommen sind, akzeptiert werden, also geduldet werden von der Nachbarschaft.
Sie aber gerade so, oder?
Gerade so, ja. Auf dem Tisch steht auch eine Menora. Also man sieht einen Davidstern als Weihnachtsschmuck. Also man ahnt schon, die haben zumindest in Teilen einen jüdischen Hintergrund. Und das sind natürlich Leute, die in den diesen Jahren, in 1931, wo es anfing, ungemütlich zu werden.
Und Mimi und das Masupilami, die sind jetzt ein ganz gutes Team, wenn es darum geht, so unangenehme Berliner Typen dieser Zeit, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich geändert hat damals in der Stadt, die auflaufen zu lassen und denen ein Bein zu stellen. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da für Typen eingeführt haben, so auf dieser Strecke?
Mimi und das Masupilami sind zusammen auf der Suche nach dessen Kindern, die auch noch irgendwo, also irgendwo in dieser Stadt sein müssen. Da begegnen sie natürlich alle möglichen Leuten, also von griesgrämigen Polizisten bis hin zu blinden Drehorgelspielerinnen oder eben auch Anhängern der NSDAP, die unterwegs sind und für das Winterhilfswerk sammeln. Und da merkt das Masupilami sehr schnell, das scheinen in diesem städtischen Dschungel hier die Raubtiere zu sein. Und den Raubtieren, naja, den haut das Masupilami schon mal gerne was auf die Schnauze.
Sie haben sich für Ihre Geschichte, habe ich gelesen, auch von Büchern von Hans Fallada anregen lassen. Unter anderem, was haben Sie da bei ihm gefunden für Ihre Geschichte?
Fallada ist ja nicht nur ein großartiger Autor und Romancier, sondern auch, man kann das ja auch als Dokumentation lesen. Die Figuren sind natürlich, gibt's alle 1:1 so nicht, aber die Typen, die Archetypen, die gibt's halt schon. Und wenn man sich Bücher wie zum Beispiel Jeder stirbt für sich allein anguckt, wo er so eine breite Milieustudie anstellt, zwei ältere Herrschaften im Widerstand zeigt, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, aber eben auch die anderen Familien in diesem Haus, wie sie beäugt werden, wie sie beobachtet werden, wie Einzelne in der Partei versuchen, Karriere zu machen. Dieses Gegeneinander und dieses Unfreundliche, das fand ich hochspannend und das wollte ich gerne in den Nebenfiguren, mit denen eben Mimi und das Masupilami zu kämpfen haben, darstellen. Als Hinweis, Leute, wollt ihr so sein? Ja oder nein? Es ist eure Entscheidung.
Jetzt ist Ihr Buch ein interessanter Mix. Also einerseits, das Marsupilami ist ja auch so eine Actionfigur auf einer Ebene.
Total, also auch Slapstick kommt nicht zu kurz.
Genau, genau, bei Ihnen auch. Statt Abenteuer, Slapstick. Und auf der anderen Seite aber, wir haben schon über diesen Anfang gesprochen, mit diesen, wo es um koloniale Aneignung ging und jetzt dieser Blick auch in die politischen Verhältnisse dieser Zeit. Das ist ja so eine Gratwanderung, hieß es auch in einer Kritik zu Ihrem Band, wo man das in ein Verhältnis bringen muss, das abenteuerliche, wilde, slapstickhafte und eben auch das zeitkritische. Wie haben Sie das gemacht oder mussten Sie da, haben Sie da lange drüber gegrübelt, wie Sie das so ins Verhältnis setzen?
Mir ist einfach bei der Lektüre der bisherigen Marsupilami-Bände aufgefallen, dass sich die sehr stark an ein sehr junges Publikum richten. Also es ist im Kern eine Kinderserie. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass viele Menschen das Marsupilami mögen. Also die können gar nicht das mit einer konkreten Geschichte verbinden, wissen aber, das mag ich irgendwie. Und ich dachte, für dieses mitgewachsene Publikum, also die eben, als sie Kinder waren, das gelesen haben und heute eigentlich keinen Lesestoff mehr finden mit der Figur, für die würde ich gerne eine Geschichte schreiben. Also im Kern für Leute wie mich, ja, die seit 35 Jahren die Figur kennen, schätzen, lieben und auf einmal durch diese Historisierung der Figur, also sie in einen realen Kontext zu packen, mehrere Ebenen und eine erwachsenere Geschichte reinzukriegen, die man so lesen kann. Gleichzeitig kann man den immer, also Kinder lachen immer noch darüber, wenn das Marsupilami im Eis einbricht. Ja? Aber für die Erwachsenen gibt es eben diesen Mehrwert. Wer ein bisschen mehr weiß, hat ein bisschen mehr Spaß.
Jetzt haben Sie sich ja da eingereiht in eine seit 70 Jahren laufende Serie von Geschichten um das Marsupilami, also in eine sehr, sehr lange Tradition, auch in eine sehr erfolgreiche Tradition. Also Marsupilami gibt es ja auch im Kino, gibt es als Computerspiel, gibt es als Disney-Animationsserie. Die belgische Regierung hat sogar beschlossen, unter anderem das Marsupilami, wie auch andere Comicfiguren aus der belgischen Tradition, in die Reisepässe in Belgien
drucken. Das ist Wahnsinn,
ja. Ja. Also das ist schon eine aufgeladene Landschaft, in die Sie sich da stellen mit Ihrem Album. Wie frei können Sie denn da agieren? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, die berühmten Flixnasen, die ja so rechteckig sind, die gibt es nicht in diesem Band. Also Sie mussten auch Kompromisse machen?
Tatsächlich ist das eine der ganz wenigen Dinge, die der belgische Verlag sich gewünscht hat. Also Dupuy hat gesagt, die Quadernasen, Flixi, lass die mal weg, versuch mal was anderes. Im ersten Moment war ich darüber ein bisschen beleidigt, weil ich gedacht habe, das ist mein Markenzeichen. Und gleichzeitig hat das meinen Kosmos an Charakteren erweitert. Die Nase ist ja unglaublich wichtig im Gesicht. Man kennt das bei selber, man hat nur eine, aber wenn man auf einmal beim Zeichnen die Auswahl aus Tausenden von Nasen hat, die man nutzen kann, da werden auf einmal ganz andere Figuren möglich. Und am Ende war es eine Bereicherung. Aber Sie haben schon recht, also das Marsupilami ist, sagen wir mal, eine Größe der Popkultur. Und das muss man beim Arbeiten ausblenden. Also ich habe das viel davon gelesen. Ich habe es dann irgendwann beiseite gelegt und habe gesagt, so jetzt schreibe ich meine Version von, so wie ich sie gut fände und wie ich glaube, dass mit dieser Figur umgegangen werden muss. Und als das dann am Ende jedoch mein Skript der Tochter von André Franquin, also vorgelegt wurde.
Der
und,
das Marsupilami erfunden hat.
Genau, André Franquin ist der Erfinder und eben das große auch, der Überzeichner eigentlich, den alle Comic-Menschen bewundern. Und mit seiner Tochter ist so nah wie möglich daran. Sie hütet das Erbe. Und wenn die am Ende nichts zu meckern hat, naja, da sind wir Berliner doch schon genug gelobt.
Da wurde nicht gemeckert am Humboldt-Tier. Das Marsupilami-Album des Comic-Künstlers Flix im Carlsen-Verlag ist das erschienen. Mit 74 Albumseiten, 16 € ist der Preis.